Heute wollen wir Fortsetzung machen in der Reihe, die wir schon vor einigen Wochen begonnen haben über den Heiligen Geist. Und wir wollen uns heute miteinander eine kleine Episode anschauen im Kapitel 19 der Apostelgeschichte. Die Überschrift für die Predigt ist eigentlich trefflich gewählt, weil in alten Zeiten, also als ich noch jung war, jeder, der irgendeine Predigt hielt oder einen Vortrag hielt oder etwas Bedeutsames von sich gab, hat in der Regel sich immer angestrengt, es in drei Punkten zu sagen. Also man konnte hingehen, wo man wollte. Es hatte, meine Predigt hat heute drei Punkte. So, das war also immer. Und wir haben auch in der Schule gelernt, jede Geschichte hat Anfang, Mitte und Schluss. Also von daher lässt sich fast alles immer in drei Punkten auch sagen. Das hat mich inspiriert. Für die Predigt in der Überschrift Geist, Gabe, Gehorsam. Und als Gedankenstütze habe ich darauf geachtet, dass jedes Wort mit G anfängt. Ja? Geist, Gabe, Gehorsam. Wir wollen uns in dieser Reihe über den Heiligen Geist jeweils immer unterschiedliche Aspekte vor Augen führen. Ich sage das heute deshalb, weil viele aus dem Urlaub zurückgekommen sind und vielleicht entdecken, also bevor du das so sagst, da müsste man aber eigentlich, haben wir vielleicht schon gemacht, aber eben in einer anderen Predigt. Also wir versuchen so verschiedene Puzzleteile zusammenzustellen, wo es um den Geist Gottes geht. Die Episode heute, Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7. Oder 1 bis 6, egal, 1 bis 7. Während Apollos in Korinth weilte, durchzog Paulus das Hochland und kam nach Ephesus. Dort traf er einige Jünger und fragte sie, habt ihr auch den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass es Heiligen Geist gibt. Er fragte weiter, welche Taufe habt ihr denn empfangen? Sie antworteten, die Taufe des Johannes. Und da erklärte Paulus, Johannes spendete eine Taufe der Umkehr und mahnte das Volk, an den zu glauben, der nach ihm komme, das heißt an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Paulus legte ihnen dann die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in neuen Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen ungefähr 12 Männer. Eine nette kleine Geschichte mit ganz vielen, wir sagen, Besonderheiten und Stolpersteinen. Erst, weiß ich, ob es aufgefallen ist, weiß jemand, Erdkunde, wo ist Korinth? Griechenland, wunderbar. Wo ist Ephesus? Wer hat gesagt, auch in Griechenland? Der muss da mal hinfahren. Nein, das ist in Kleinasien, also heutige Türkei. Und wenn ihr Bibeln habt, Bibeln lest, je nachdem welche Übersetzung, kriegt ihr manchmal den Hinweis sogar noch geboten, dass es hier an dieser Stelle einen Vers gibt, der erklärt, warum der Apollos in Korinth ist und Paulus in Ephesus. Seid ehrlich, das ist euch gar nicht aufgefallen. Seht ihr? Also, der Apollos ist in Korinth, der ist in Griechenland. Und man könnte beim Lesen den Eindruck haben, während er sozusagen in der Stadt bleibt, zieht Paulus eben geschwind hinter Korinth aufs Hochland. Dem ist aber nicht so, sondern es heißt in einer westlichen Text, also einer Überlieferung dieser Textstelle, dass Paulus zurückging sozusagen nach Ephesus, während Apollos in Griechenland blieb, um noch einmal in Ephesus in Kleinasien zu wirken, nachzuarbeiten. Und dort in der Stadt Ephesus, einer sehr bunten, großen Stadt, mit unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichen Völkerschaften. Wir haben schon auch einiges dazu manchmal gehört. Eine sehr lebendige, große Stadt an Straßen gelegen, die an wichtigen Verkehrsstraßen gelegen, also eine reiche Stadt. In diesem großen, in dieser Großstadt trifft der Apostel Paulus auf Leute, die in unserem Text beschrieben werden als Jünger. Aufgefallen? Steht da. Da steht nicht, dort traf er einige Männer. Jünger. Jetzt wieder Bibelkunde. Für welche Bevölkerungsgruppe wird in der Bibel das Wort Jünger verwendet? Nachfolger Jesu. Und das muss uns jetzt stutzig machen. Paulus trifft also Leute, die offensichtlich von ihm als Jünger wahrgenommen werden. Entweder gucken die erlöst, ja, keine Ahnung, oder irgendwie, also er trifft auf Menschen oder er redet mit ihnen und hat den Eindruck, hey, die, sag mal, habt ihr schon mal so Begegnungen gehabt mit Menschen, wo man nach einer gewissen Weise einfach, ich bin mal ganz neugierig, kann es sein, dass du Christ bist? Ne? Hat man schon gesagt, mein, irgendwie ist doch komisch, da guckt ein irgendwie Jesus aus dem Knopfloch. Sag mal, kann es sein, dass vielleicht war das so eine Begebenheit. Vielleicht war das so eine Situation, wo Paulus plötzlich mit so ein paar Leuten zusammen ist. Ich weiß nicht, ob er im Hauskreis eingeladen wurde oder ob die gesagt haben, komm doch mal vorbei. Paulus, du bist doch Rabbi, du erzählst doch da aus. Erzähl uns. Wir haben heute Abend ein Treffen mit ein paar Männern und erzähl uns mal aus der Heimat. Oder war, wissen wir nicht. Er trifft diese Leute, diese Gruppe und sie werden beschrieben als Jünger. An ihnen und bei ihnen muss etwas sehr Lebendiges, Warmherziges, Liebevolles sein, dass der Apostel Paulus spürte, da ist irgendetwas von Christus. Mir geht es ja immer so ein bisschen darum, dass wir manchmal auch so Bibelstellen versuchen wiederzufinden im Leben, wo sie ein geistliches Leben beschreiben. In der Begegnung mit Nikodemus in der Nacht gibt es eine Stelle, wo Jesus erklärt, der Geist weht, wo er will. Ja, und vergleicht den Geist mit dem Wind und dann heißt es, und du hörst oder merkst sein Rauschen oder seinen Windzug. Vielleicht ist es diese Situation. Paulus ist hier und merkt, irgendwas säuselt hier. Dieses Säuseln kennst du. Irgendwie ist etwas hier. Und er fragt. Er fragt diese Leute, sie haben noch nicht offensichtlich in der Tiefe darüber gesprochen, er fragt sie, habt ihr auch den Geist Gottes empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sag mal, wie war das damals bei euch, als ihr gläubig wurdet? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und jetzt kommt eine überraschende Antwort. Sie aber antworteten ihm, wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Das kann man in der ganzen Schärfe so stehen lassen oder auch ein klein wenig von der Bedeutung her umschreiben, im Sinne, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist, das wäre jetzt theologisch schon so, ne, ausgegossen ist. Natürlich haben sie gewusst, wenn sie mit Gott unterwegs waren, wenn sie Jünger des Johannes waren, dass Gott redet, dass Gott handelt, dass Gott sich mitteilt, dass es einen Geist Gottes im Alten Testament gibt. Der Geist Gottes, der auf die Propheten kam, der Geist Gottes, der bei Mose war, der Geist Gottes, der wirkte. Aber es gab keine Verdichtung, keine Lehre, keine im Jüdischen, dass man sagen könnte, der jüdische Glaube hat eine Lehre vom Heiligen Geist und eine Qualität, dass der Heilige Geist ausgegossen wäre. Darauf wartete man. Man wartet ja auf den Messias, der in der Fülle der Gottheit, in der Fülle des Geistes Gottes kommen würde. Darauf war man eingestellt, aber man hatte noch nicht gehört, dass dieser Geist gekommen sei im Sinne von, er ist ausgegossen in die Herzen der Gläubigen. Der Apostel fragt also, weil er etwas spürt, hey, die sind, da ist ja ganz viel irgendwie da von diesem Jesus, von diesem Leben, von diesem lebendigen Herzen zu Gott hin. Und er fragt, sag mal, habt ihr den Geist empfangen? Übertragung, Zwischenübertragung auf uns heute. Man darf diese Frage also stellen. Das ist für manche schwierig nachzuvollziehen, aber man darf sie stellen. Sag mal, hast du den Heiligen Geist? Jeder, der glaubt, hat den Heiligen Geist. Ja, das wissen wir. Das stimmt. Jeder, der glaubt. Ja, auch die Johannesjünger hatten Geist von Gott, sonst hätten sie es nicht so in ihnen lebendig haben können. Aber das hindert den Apostel Paulus nicht, zu fragen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Also man darf diese Frage stellen. Und wir spüren mal nach, was diese Frage bewirkt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Paulus hat also wirklich den Eindruck, die sind gläubig geworden. Die kennen Gott, die haben eine lebendige Beziehung, die kennen vielleicht sogar Jesus. So schien es ihm. Und dann sagen sie, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wir haben noch nicht mitbekommen, dass wir schon in dieser Zeit leben. Wir sind Nachfolger des Johannes. Wir haben gehört, dass Johannes gesagt hat, dass er unsere Herzen vorbereitet für den, der kommen soll. Und wohnen sie ja in Ephesus und nicht in Palästina. Und dann, zweite Überraschung, fragt der Paulus plötzlich, welche Taufe habt ihr denn empfangen? Für ihn ist also der Inhalt von Heiligen Geist empfangen und die Nähe und das Paket zur Taufe unaufgelöst und sozusagen noch in Gänze beieinander. Getauft werden und im Vollzug der Taufe Handauflegung erfahren und Geist empfangen war für Paulus und die junge Kirche eins. Und in dem Einssein war doch eine Unterscheidung drin. Das heißt, wer Jesus erkennt und bekennt, dass Christus der Herr ist, hat Heilserfahrung, hat Heilsglaube. Und diesen Heilsglauben und diese Heilserfahrung kann man nicht haben ohne Heiligen Geist. Da sind wir uns hoffentlich alle einig. Ohne Heiligen Geist, dass uns der Geist Gottes die Augen öffnet, wer Christus ist, können wir nicht gläubig werden. Dieser Heilsglaube und diese Heilserfahrung ist also der Taufe vorläufig, ist da, geht der Taufe voraus, ist nicht Folge der Taufe, sondern geht der Taufe voraus. Das ist auch unsere geistliche Tradition als Baptistengemeinde, dass wir sagen, die Taufe ist eigentlich nachdem man gläubig geworden ist, der Punkt, an dem man sozusagen dann eben auch die Taufe vollzieht. Welche Taufe habt ihr denn empfangen? Und sie sagen, wir haben die Taufe der Buße empfangen. Wir haben die Taufe empfangen sozusagen vom Johannes. Johannes hat getauft und hat den Menschen gesagt, sie sollen ihre Herzen vorbereiten für den Messias, der kommt. Sie sollen ihre Herzen vorbereiten. Er hat selber von sich gesagt, es geht nicht um mich, sondern um den, der nach mir kommt. Aber er hat natürlich keine Kalenderangabe gemacht, wie wir das gerne hätten, wann denn? Sondern da kommt einer nach mir. Und er war ja selber unsicher. Wenn wir im Johannesevangelium lesen, dann schickt er seine Jünger, er ist schon inhaftiert, dann schickt er seine Jünger und lässt fragen, bist du es, auf den wir gewartet haben? Bist du es? Um sicher zu sein, auch als Trost und Gewissheit, auch vielleicht seines Mandats und seiner eigenen Lebenssituation. Ich habe gewirkt und den Weg bereitet. Ich bin dem vorausgegangen, der kommen soll. Und dann steht er und ist im Gefängnis angesichts des Todes. Er hat vielleicht auch mit seinem Tod gerechnet. Er wusste vielleicht, dass die Sache nicht gut ausgeht. Aber die Frage war für ihn bedrängend. Bin ich Irrlicht oder Hinweis auf den, der kommt? Wo ist der, der da kommt? Was ist mit meiner Lebensmission? Wofür habe ich gelebt, gewirkt, gerufen, gedient? Wo ist der, von dem ich geredet habe? Bist du es? Und Jesus antwortete mit einem alttestamentlichen Zitat von dem Messias, von dem es hieß, dass er kommen wird, Augen zu öffnen, Kranke gesund zu machen, Lahme gehen zu machen. Und interessanterweise im alttestamentlichen Text steht auch, dass er gekommen ist, der Messias, um Gefangene zu befreien. Aber diesen Passus erwähnt Jesus in der Antwort an Johannes nicht. Ich glaube, es ist ein Hinweis an ihn. Ich bin von dem die Schrift kündet. Und wenn du die Schriftstelle kennst, dann weißt du, dass dort steht, ich bin gekommen, Gefangene frei zu machen. Aber das ist nicht das Wort für dich. Wer im Kapitel 11 des Hebräerbriefes liest, bei den Glaubenszeugen, kann dort eine wunderbare Entdeckung machen. Da wird berichtet von Helden des Glaubens. Und dann wird, also das wäre wirklich, da hätten wir gesagt, oh, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Die wurden befreit, die wurden erlöst, die hatten Wunder erfahren. Und da war richtig so die Macht und die Kraft Gottes heilvoll und lichtvoll. Oh, da sind Wunder passiert. Gott bewahrt die Seinen. Amen. Das stimmt. Das steht da auch. Da müsst ihr weiterlesen. Und dann kommt die Liste der Menschen, die für Christus, für ihren Herrn, den Märtyrertod gestorben sind. Gevierteilt, bei lebendigem Leibe geteert, den Löwen zum Fraß vorgeworfen, im Kerker gestorben, enthauptet. Und das interessante Urteil ist, und in ihrem Tod haben sie Gott, haben sie Christus verherrlicht. Also es ist nicht nur zur Ehre Gottes, wenn er ein Wunder tut und Menschen frei werden. Es ist zur Ehre Gottes, natürlich. Aber es gibt auch die Seite des Evangeliums, wo Menschen für Jesus leiden und sterben. Und in ihrem Leiden und Sterben und der Treue bis in den Tod Christus verherrlichen. Und das haben wir auch hier. Bei Johannes, dem Jesus diese Antwort so gibt. Und wir haben es hier, dass von dieser Begegnung, die im Johannesevangelium berichtet ist, Paulus in unserer Geschichte dieses Säuseln des Geistes spürt und nachfragt. Und die überraschende Antwort bekommt, nein, diesen Geist in dieser Klarheit und Deutlichkeit haben wir so nicht bekommen. Und Paulus erklärt ihnen, dass Jesus gekommen ist und dass Jesus der ist, von dem der Johannes sprach und dass Jesus der ist, der seinen Jüngern den Auftrag gab, seinen Nachfolger zu taufen im Namen des Vaters, des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Weil durch Jesus und seine Himmelfahrt und die Sendung des Heiligen Geistes, der Geist ausgegossen ist über die Menschen und der Geist Gottes erlebt und erfahren werden kann. Wir haben also das Erste, es geht um diesen Geist, um die Frage, hast du oder habt ihr den Geist empfangen? Es geht jetzt um die Frage, wann, wo und wie ist denn der Geist eingeknüpft und verbunden? Wo und wie kann denn das beschrieben werden? Und Paulus tut es, indem er diese Klammer, die damals wirklich noch beieinander war, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes, hat sich erst in der Geschichte der Kirche auseinanderentwickelt, aber da war es ganz eng beieinander. Wer getauft wurde, dem wurden die Hände aufgelegt, wie wir es auch jetzt lesen. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und Paulus geht hin, legt ihnen die Hände auf und dort geschieht es, dass die Frage für sie erlebnistechnisch, erlebnismäßig beantwortet wird. Wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und dort, wo das geschieht, wo Menschen lebendige, bewusste Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, noch einmal, dort, wo Menschen bewusste, lebendige, persönliche Erfahrungen mit dem Heiligen Geist machen, geschehen Zeichen, geschehen Dinge, die sie vergewissern darin, es ist der Geist Gottes, der hier wirkt und der etwas tut. Das kann das Sprachengebet sein, es muss aber nicht das Sprachengebet sein. Aber es gibt beschreibbare, markante Beobachtungen und Erfahrungen, die man beschreiben könnte zwischen ein Vorher und Nachher. Da kann es sein, dass jemand Bibel liest, in großer Treue, jeden Tag sich den Wecker stellt. Und dann diese Erfahrung macht, dass er bei einem Gottesdienst, bei einer Einladung sich segnen lässt, die Hände auflegen lässt und noch einmal bewusst darum bittet, lieber Herr, wenn du den Heiligen Geist für mich hast, lieber Heiliger Geist, wenn du noch ein Paket hast, was du noch nicht bei mir ausliefern konntest, wenn ich dich bisher eher aus Unwissenheit oder wie auch immer so ein bisschen ignoriert habe, tut mir's leid. Komm, füll mich neu, rühr mich an, bring dich deine Wirklichkeit wirklich, bring sie mit und lass mich erleben und erfahren, wie du bist und dein Erleben und Erfahren zum Beispiel, dass man danach eigentlich nicht furchtbar viel merkt, zunächst, vielleicht so bis Dienstag enttäuscht ist, wenn man am Sonntag gesegnet wurde, aber am Mittwoch mit einem Mal merkt, ist doch eigenartig. Das habe ich vorher nicht gehabt. Wenn ich Bibel lese, jubiliert es in mir. Ich könnte lachen, das ist eine unglaubliche Freude. Sonst war immer, du musst stille Zeit machen. Das war die erste Lebensleistung an jedem neuen Tag. Du musst stille Zeit. Und wir waren froh, wenn sie vorbei war. Und mit einem Mal hat man den Eindruck, wenn ich nicht aufpasse, komme ich zu spät zur Schule oder zu spät zur Arbeit. Weil Freude ist, weil ein prickelndes, hey, das Wort, das hat man so vorher nicht gehabt. Eigenartig, oder? Und ein anderer erlebt vielleicht beim Beten in der ganz normalen Gebetsgemeinschaft, früher habe ich immer auf die Uhr geguckt, wie lange geht's noch, jetzt habe ich irgendwie buntes Fernsehen im Kopf, ich sehe dauernd Dinge. Irgendjemand betet etwas und eine aufblühende Rose steht mir vor Augen. Man denkt, sag mal, was hast du geraucht oder was hast du gegessen oder was war denn heute? Man spürt Veränderungen, die der Geist Gottes mit sich bringt. Dafür gibt's Namen, dafür gibt's Gaben. Man spürt es. Diese Männer haben zunächst einmal das dritte Stichwort von unserer Trias genommen, nämlich sie waren gehorsam. Als sie hörten, dass es eine Taufe auf Jesus gibt, ließen sie sich taufen. Ich finde diese Stelle grandios deshalb, weil sie nicht mit Paulus diskutiert haben, ob das, was früher bei Johannes war, nicht auch jetzt unter den neuen Voraussetzungen hätte Anerkennung finden können. Sie waren gehorsam. Sie ließen sich taufen. Nach der Melodie, das kann nicht schaden. Das kann ich, also ganz ehrlich, man sagt seiner Frau, ich auch nur einmal im Leben, ich liebe dich. Und man gibt seiner Frau auch nicht nur nach der Trauung einen Kuss und sagt, merkt es, wie es sich anfühlt, das war's jetzt. Man sagt sich immer wieder Gutes. Man erlebt oft viel, viel, viel Positives. Man freut sich. Als sie das hörten, ich nenne es mal so, machten sie daraus kein Problem, sondern ließen sich taufen. Sie waren gehorsam. Herr, wenn es so ist, so what? Was? Wir haben gerade im Lied gesungen, dass wenn wir gehorsam sind, wir Lohn haben. Der wartet schon. Der Geist Gottes nimmt manchmal konkrete Lebenssituationen, wo er diese großen Wahrheiten klein aufknüpft und klein in Münze bringt. Das ist vielleicht so eine. Gehorsam. Zu wissen, ja, yeah, das ist mein Ding. Oder Gehorsam, vielleicht zu entdecken, ich habe mich noch nie getraut, um den Heiligen Geist zu beten. Gehorsam. Ich weiß, als mal einer von Jugend einer Mission vor vielen, 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 vielen Jahren in unsere Gemeinde kam und auch so predigte, das fand ich anstößig. Das hat mich geärgert, weil ich dachte, hey, ich bin gläubig, ich habe alles. Guter Baptist. Und dann habe ich aber gemerkt, so wie der drauf war, so wie er wirkte, so wie er war, so ähnlich wie hier, man spürt am anderen etwas von Gott. Und ich habe nur gemerkt, ich kann ihm nicht sagen, das ist nicht vom Herrn. Und für mich vom Kopf war dann die Frage, wenn es so klar durchaus vom Herrn sein könnte, sind die Chancen 50-50. Mindestens. Na ja, weißt du was, wir beten zusammen. Und man kann ja mit Gott reden, ehrlich. Er sagt, Herr Jesus, falls ich alles habe, was du vorgesehen hast, sieh dieses Gebet als gegenstandslos an. Falls mir etwas fehlt, was du noch für mich hast, dann bitte ich dich darum, dass du es mir schenkst. Und ich habe entdeckt, dass Gott sich dazu stellt. Ich bin nicht umgekippt, ich muss selber nach Hause, ich weiß es noch, ich hatte einen Brief dabei, der musste in den Briefkasten. Ich sag euch was, er ist nicht von allein geflogen. Ich musste den Brief zum Briefkasten tragen und zurück. Also nichts Übernatürliches, nichts Schweben, einfach nur. Aber danach habe ich erlebt und erfahren, dass Gott gibt, dass das Thema sich öffnete, dass Erfahrungen möglich waren, die ich vorher für mich so nicht kannte. Und ein drittes, der Geist Gottes in unserer Geschichte stellt sich zu Paulus und seiner Verkündigung. Paulus legt ihnen die Hände auf und der Heilige Geist sozusagen kam auf sie herab und sie redeten in Sprachen und weissagten. Für die Christen der ersten Zeit war dieses Phänomen des Betens in Sprachen und des Betens und Weissagens das untrügliche Zeichen, dass der Geist Gottes gegenwärtig ist und dass der Geist Gottes die Menschen berührt hat. Und auch heute noch teilt sich der Geist Gottes mit in Begabung, Erneuerung, Verdichtung, Vertiefung durch das geistliche Leben. Und ich kann nur einladen dazu, sich diesem Geist zu öffnen. Und dort, wo wir dem Geist Gottes begegnen, geschieht etwas, was über dieser gesamten Situation hier in Ephesus liegt. Das Moment der Überraschung. Es wird nie so sein, dass nur meine Erfahrungen bestätigt sind. Dafür ist Gott zu groß. Wer glaubt, dass das passieren muss, wird Probleme bekommen, weil der Geist Gottes sich gerne nicht an meine Regeln hält. Er ist kreativ, er hat Himmel und Erde gemacht. Er hat ein bisschen mehr gemacht, als ich verstehen kann. Aber er stellt sich uns vor, als die Person der Trinität, voller Liebe, voller Sensibilität, voller Wohlwollen. Und er lädt uns ein. Und ja, wir haben gesagt, beim Abendmahl haben wir dieses Wort oft, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und zu diesem Gott, den wir als Herrn verehren, da gehört auch der Heilige Geist. Schmecket und sehet, wie freundlich er ist. Wie er kommt, wie er mitbringt, wie er beschenkt. Vielleicht mag der eine oder andere überrascht sein, dass in diesem Thema das Thema Gehorsam auftaucht. Ich glaube, dass da, wo Menschen gehorsam sind, mehr von der Wirklichkeit, der Kraft und der Liebe Gottes sich in ihrem Leben immer wieder ausbreiten werden. Wo wir gehorsam sind und wo wir Gott nachfolgen, werden wir mehr tiefer fröhlich mit ihm erleben. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Welche Taufe habt ihr empfangen? Und wenn ihr ihn empfangen habt, habt ihr seinen Geist erlebt und erfahren, habt ihr um ihn gebeten, dass er seine Gaben in euch entfaltet, neu und fröhlich. Dazu lade ich uns ein. Im Gottesdienst hier, in den folgenden Gottesdiensten, die noch kommen, und auch in der Bibel Plus Reihe, die vor uns liegt, wo wir nochmal andere Aspekte vertieft auch im Gespräch entfalten können. Ich lade uns ein, dass wir diese Wirklichkeit des Heiligen Geistes erleben, erfahren und uns von ihr berühren lassen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir sind so geprägt oft von unseren geistlichen Erfahrungen unterschiedlichster Art, dass wir manchmal so gar nicht rauskommen aus dem, was wir gewohnt sind zu denken. Und dann kommst du manchmal so überraschend in deinem Wort um die Ecke und weist uns auf Dinge hin, die wir so noch nie gesehen haben. Das verstört uns. Aber wir wissen auch, dass du der Gott bist, der uns liebt, der Gutes für uns bereithält, der nicht will und der uns nicht betrügt, der nicht will, dass wir irgendwie in die Irre laufen. Du willst uns keinen Skorpion geben, wenn wir dich um ein Ei gebeten haben. Du willst uns keine Schlange geben, wenn wir um einen Fisch gebeten haben. Du wirst uns keinen Stein geben, an dem wir die Zähne uns ausbeißen, wenn wir Brot brauchen. Du bist ein guter Gott, der gute Gaben gibt. Wir haben dich erkannt und wir haben geglaubt und wir bekennen, du bist Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wir müssen auch bekennen, Herr Jesus Christus, dass wir manchmal uns aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie um den Heiligen Geist herumgedrückt haben. Ich wünsche mir so sehr, dass du uns Mut schenkst ins Herz, unsere Hände zu öffnen und dich einzuladen, Heiliger Geist, dass du kommst. Mit deinem Wesen, mit deinen Gaben, dass du uns beschenkst. Ich lade uns ein, dass wir das mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Geöffnete Hände, bereit zu empfangen. Das schlichte Gebet. Vielleicht so, wie wir manche Tablette nehmen müssen, einmal oder dreimal täglich. Heiliger Geist, komm und berühre mich. Heiliger Geist, komm und fülle mich. Neu oder erneut. Komm, Heiliger Geist, und rühre unsere Herzen an. Füll unsere Hände. Öffne uns die Augen, wer wir sind vor dir. Und schenke uns wirklich, weil du da bist und in uns bist, Entschlossenheit, gehorsam zu sein. Der Lohn wartet schon, sagst du. So singen wir. Heiliger Geist, komm und setz Gaben frei, die in uns schlummern, von denen wir manchmal dachten, das geht gar nicht. Setz Gaben frei und lass sie uns erleben und sehen in deinem Licht, dass sie aus deiner guten Hand kommen. Berühre unsere Herzen. Komm, Heiliger Geist, und erfrische uns. Erfrische uns. Und weck uns und erinnere uns durch den Tag an dieses Gebet. Komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Befrei in mir Gaben, die du mir geschenkt hast und schenken willst. Schenk mir Freude ins Herz über Jesus. Gib mir Freude ins Herz, dass ich dich kennenlerne und dass ich dich verstehe. Komm, Heiliger Geist, rühr uns an. Rühr uns an. Amen.